90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Unser Vorausblick auf das Fußballwochenende in Europa jetzt wieder hier auf meinsportradio.de, 90 plus on air, Matchday, 5 Fragen und 3 gewagte Prognosen an das europäische Fußballwochenende. Das ist unser Ansatz, mit dem wir hier das Fußballwochenende jetzt schon am Donnerstag einläuten. Und mein Name ist Malte Asmus, das wisst ihr. Und unsere 90 plus Expertenrunde ist auch wieder vollzählig mit dabei. Als da wären heute Manuel Behlert, Marius Merck und Steffen Grunwald. Hallo ihr drei.
Servus.
Moin. Dann starten wir auch gleich in die Vollen mit der ersten Frage an unser erstes Spiel und das ist heute Tottenham gegen Arsenal, North London Derby und die beiden Teams, die kennen sich ja aus dem FF, eine ja, innigliche Feindschaft möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine Antipathie zwischen den beiden Teams, die ja schon wirklich Tradition hat und angefeuert wird das natürlich dann von solchen Geschichten, wie sie momentan gerade von Harry Kane erzählt wird. Arsenal hat ihn einst aussortiert und wie er jetzt mitgeteilt hat, das war das Beste, was ihm je passiert ist. Harry Kane in Torlaune in den letzten Wochen gewesen, gegen Liverpool sein 100. Tor in der Premier League gemacht. Ob er am Wochenende auch wieder trifft, eine der großen Fragen. Aber unsere Frage an das North London Derby und damit an Manuel Behlert. Manu, Arsenal mit Euphorie, gehen sie ins North London Derby, haben ja zuletzt auch Schützenfest gefeiert, Aubameyang tollen Einstand gehabt gegen Everton. Und jetzt ist die Frage, kann man den Everton-Schwung zu den Spurs mitnehmen auf Seiten von Arsenal? Was glaubst du?
Genau, das könnte nämlich jetzt ein richtungsweisendes Spiel werden für die restliche Saison, finde ich. Tottenham und Liverpool letzte Woche mit dem 2:2, das war natürlich so, dass man da gut profitieren konnte aus Arsenals Sicht. Man ist jetzt wieder ein bisschen dran im Kampf um die Champions League. Liverpool hat 51 Punkte, Chelsea hat 50, die Spurs haben 49 und Arsenal hängt mit 45 jetzt zumindest wieder ein bisschen hinten dran. Hat natürlich jetzt eine große Chance, wenn man das North London Derby gewinnt. Das Hinspiel hat man schon gewonnen. Aber bisher sieht es tatsächlich so aus, dass man in dieser Saison auswärts ganz, ganz große Probleme hat. Also zu Hause ist alles okay, da gewinnt man die Spiele größtenteils. Aber auswärts konnte man bis jetzt noch nicht wirklich große Erfolge feiern, hat auch sehr viele Patzer gehabt. Und deswegen wird es ganz interessant zu sehen sein, ob man nach dem 5:1 gegen Everton, als die Offensive ziemlich gut in Schwung war, dass Aubameyang und Mkhitaryan miteinander harmonieren, hat, ist ja sowieso klar. Jetzt haben sie noch eine Woche mehr Training mit der gesamten Mannschaft. Ramsey war in Galaform, Özil hat sich jetzt ja dazu entschieden zu bleiben, hat seinen Vertrag verlängert. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr bei ihm. Die größte Aufgabe bei Arsenal, um tatsächlich zu sagen, ob man den Schwung mitnehmen kann, ist, dass man die Defensive einigermaßen in den Griff bekommen sollte. Gegen Everton war es gut, aber die Spurs sind natürlich ein ganz anderes Kaliber. Also man muss die Fehler minimieren, gerade Tottenham ist dafür bekannt, wenn sie ein bisschen Raum bekommen, dass sie sehr effizient angreifen, dass sie sich sehr gut und sehr zielstrebig klare Torchancen herausspielen. Also das wird auf jeden Fall ein extrem wichtiges Spiel. Und um auf die Frage von Beginn an nochmal einzugehen, also das wird wirklich von der Defensive abhängen. Dass man bei Tottenham Chancen bekommen wird, ist mit der Offensive für mich selbstverständlich. Aber wenn Wenger die Defensive nicht stabilisieren kann und wenn da nicht die Form passt, dann hilft der ganze Schwung aus dem Everton-Spiel auch nicht viel.
Marius, glaubst du, dass das klappt, dass Wenger das in den Griff kriegt? Oder ist Harry Kane einfach derzeit so on fire, dass auch da gegen den kein Kraut gewachsen sein wird? Ganz egal, was sich Wenger da einfallen lässt.
Ja, wenn Kane so spielt wie am letzten Wochenende an der Anfield Road, wo ihm jetzt nicht wirklich viel gelungen ist, bis auf das, ja, den zweiten Elfmeter kurz vor Ende, dann bestehen da schon Chancen, dass die Defensive da ja, am Samstag den Laden zumindest dicht hält. Es ist halt bei den Spurs ziemlich viel auf Kane konzentriert, das nahezu das ganze Offensivspiel. Heißt, wenn man ihn aus dem Spiel nimmt, dann bestehen die Chancen, irgendwas gegen die Spurs mitzunehmen, sind dann auch ungleich höher. Also, wie du schon gesagt hast, es wird vor allem darauf ankommen, was die Defensive in dem Spiel macht. Aber ich glaube schon, dass Arsenal zumindest in einem Spiel das schaffen kann.
Steffen, was ist deine Meinung zu diesem Spiel? Wer nimmt da Schwung mit, beziehungsweise kann Arsenal diesen Schwung mitnehmen? Bei Tottenham war es ja eher nicht so der große Schwung jetzt nach 2 Remis in Folge.
Ich sehe es ehrlich gesagt genauso wie Manu, dass Arsenal auf jeden Fall zu ihren Chancen kommen wird und es da wirklich auf die Defensive ankommt, die ja Mahui Mai Pui ist und ja auch gerne mal das ein oder andere fahrlässige Gegentor hinnehmen muss. Ich denke aber auch, dass Arsenal auf jeden Fall für einen Punkt gut ist und den auch mitnehmen wird, einfach da gerade das Debüt von Mkhitaryan wirklich sehr vielversprechend war und der auch wieder ein Faktor sein wird, weshalb Arsenal auswärts einen Punkt mitnehmen wird, mindestens.
Also mindestens einen Punkt, sagt Steffen. Was sagt Manuel?
Ich denke, das ist wirklich, weil es ein Derby ist und weil es so viele Geschichten schon gab in diesen Spielen, dass da tatsächlich alles möglich ist. Ich würde aber auch aufgrund der Tatsache, dass Tottenham jetzt in den letzten Spielen auch so ein paar Schwierigkeiten hat, die jetzt auch die Champions League ansteht, mit Juve kommt da auch ein heißes Kaliber, dementsprechend rechne ich auch Arsenal ganz gute Chancen auf den Punkt aus, würde jetzt auf ein 1-1 tippen, aber das hilft Arsenal im Prinzip auch nicht viel. Also eigentlich müssen sie im Kampf um die Champions League noch eine größere Rolle zu spielen, müssen sie auf Sieg spielen.
Stehen absolut unter Zugzwang, 45 Punkte haben sie, Tottenham hat 49 also und die stehen auf Platz 6 beziehungsweise Platz 5 und die Champions League, die steht momentan bei 50 Punkten, das ist Chelsea, die haben den vierten Platz inne. Marius, wir ziehen deine gewagte Prognose schon mal vor. Du sagst, Arsenal punktet auf jeden Fall über Tottenham.
Ja, begründe ich ähnlich mit den bereits genannten Argumenten. Zumindest hat Mawenga den Kader in jetzt wenigen Wochen so rabiat verändert wie schon lange nicht mehr. Der Auftakt gegen Everton, es war natürlich ein dankbarer Gegner. Everton ist in diesem Jahr wirklich sowas von nicht konstant, dass für Neuzugänge wahrscheinlich das perfekte Spiel ist, um im Debüt noch zu Hause ein wenig Euphorie zu sammeln. Aber ich denke, dass auch mit dem Hintergrund Champions League diese Euphorie Arsenal da am Samstag einen gewissen Vorteil bringen wird. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie auf jeden Fall nicht verlieren werden. Tendiere sogar zu sagen, dass sie das Spiel gewinnen werden, eben auch wie Manu angeführt hat, weil die Punkte für die Champions League ab jetzt absolut unerlässlich sind und dementsprechend wird Arsenal mehr auf Sieg spielen und sich am Ende auch dafür belohnen können.
Manu und Aubameyang trifft?
Schwierig. Ich denke, Aubameyang wird auf jeden Fall auch wieder seine Chance bekommen von Beginn an. Damit rechne ich, weil er ja ohnehin in der Europa League nicht spielen darf. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er erstmal beginnen wird. Letzte Woche hat man ja noch gemerkt, dass er noch nicht so richtig integriert ist, obwohl er sein Tor gemacht hat, was er natürlich auch abseits war. Aber ich denke auf jeden Fall, er wird ein, zwei gute Chancen bekommen. Mal gucken, ob er sie dann macht.
Also sind wir gespannt, was Aubameyang am Wochenende, was Arsenal macht, was Tottenham macht. Und kommen wir vom neuen Verein von Pierre-Emerick Aubameyang zum alten Verein, denn die Dortmunder, die empfangen am Samstag um 15.30 Uhr den HSV. Und um dieses Spiel dreht sich gleich unsere zweite Frage an den europäischen Fußballspieltag, an die europäische Top-Liga, Bundesliga. Gleich hier bei den 5 Fragen an das Fußballwochenende bei 90plus on Air. Matchday auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Die Kollegen von 90 Plus sind mit dabei. Manuel Behlert, Marius Merk und Steffen Grunwald. Und wir sind bei unserer zweiten Frage an das Fußballwochenende angelangt. Ein Fußballwochenende, was natürlich irgendwo auch im Schatten von Olympia steht. Olympia, großes Thema hier bei uns auf meinsportradio.de. Hört rein bei Wintergames, unserem Olympia-Podcast, gibt's dann ab Start der Olympischen Spiele. So, aber wir kommen zurück zum Fußball und zum Duell zwischen Dortmund und dem Hamburger Sportverein. Und ja, der Borussia Dortmund zuletzt ja wieder erfolgreich gewesen. Nach 3 Remis dann einen Sieg gegen Köln geholt. Die Frage ist allerdings, kann der BVB in dieser Saison auch endlich mal 2-mal in Folge dreifache Punktgewinne feiern? Das ist in dieser Saison noch nicht so oft vorgekommen, wäre für Dortmund aber unheimlich wichtig im Kampf um die Champions League Plätze. Und diese Frage stelle ich mal an unseren Kollegen Steffen von 90 Plus. Steffen, du bist ja HSV-Fan. Da wirst du sicherlich was dagegen haben, dass Borussia Dortmund nochmal gewinnt wie gegen Köln.
Ja, das auf jeden Fall. Zumal es war ja so eine lange Zeit lang, dass es hieß, der HSV, der große Angstgegner des BVB, damit ist schon seit einiger Zeit Schluss. Die letzten vier Spiele gewannen allesamt die Dortmunder, dabei mit einem ja wirklich grauenhaften Torverhältnis von 2-14. Das ist alles nicht so schön anzusehen und hören als Nordlicht. Und dementsprechend hoffe ich natürlich ganz subjektiv mal darauf, dass diese Serie auch mal reißen wird. Wenn man jetzt mal so die Zahlen anguckt, dann ist das so das Duell des 13-besten Heimteams gegen das 15-beste Auswärtsteam. Also es ist jetzt wirklich nicht vielversprechend, was man da erwarten kann. Dortmund als Tabellenvierter, wie du gesagt hast, hat sich nach 3 Unentschieden gefangen, gab gegen Köln den ersten, ja, ich sag mal, Krampfsieg 2018. Das war ja gar nicht so sicher, die Partie zu gewinnen. Dabei hat dann Neuzugang Michy Batshuayi, der neue Batsman, ein grandioses Debüt feiern können. 2 Tore erzielt, dazu die Vorlage für den Siegtreffer von André Schürrle geliefert und er hat einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, da er auch keine Fahrlässigkeiten in seinem Chancendasein hatte, sondern wirklich die Möglichkeiten, die er hatte, auch gut genutzt hat.
Und wenn Batshuayi gegen den Tabellenletzten Köln treffen kann, Marius, dann kann er doch eigentlich auch gegen den HSV, gegen die Vorletzten treffen. Sollte doch auch möglich sein. Ist ja jetzt auch nicht gerade eine Festung, diese Abwehr.
Ja, wenn man noch bedenkt, was wir da vergangene Woche gesagt haben, speziell ich über Batshuayi, der wahrscheinlich nicht gleich der Mannschaft wird helfen können, aber grandios daneben gelegen, wenn man sich das Debüt jetzt rückblickend anschaut. Ja, er hat vor dem Tor einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Chancen, die er verwertet hat, die hat er genauso verwertet, wie man es von einem Torjäger erwartet. Und vor allem das zweite Tor, wo er noch wunderbar zwischen reingespritzt ist und den Ball am Torwart vorbeigespitzelt hat. Also ja, wenn am Samstag jemand treffen soll für Dortmund, dann ist natürlich der erste Name, der da fällt, Batshuayi. Auf der anderen Seite könnte es ja sogar sein, dass Marco Reus seinen Kopf weggibt. Marco Reus ist zwar oft verletzt, aber wenn er auf dem Platz steht, dann trägt er sich meistens in die Scorerliste ein. Zumindest eine Torvorlage kann man fast jedes Spiel von ihm erwarten. Auch selbst macht er viele Tore. Deswegen, auch wenn Marco Reus sein Comeback feiern sollte, könnte auch er sich in die Torjägerliste eintragen. Wäre sogar wünschenswert, dass er zurückkehrt nach dem Ausfall von Sancho. Aber natürlich werden die großen Hoffnungen wieder auf den Neuzugang Batshuayi in der Mitte legen.
Manu, der HSV als Aufbaugegner und als ja im Grunde lockerer Gegner für Reus, um wieder reinzukommen. Kommt das nicht ein bisschen früh?
Nee, sehe ich nicht. Ich sehe den HSV im Moment nicht als Aufbaugegner. Im Hamburg spielt zwar, weiß Gott, auch unter Bernd Hollerbach keinen ansehnlichen Fußball, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich denke, dass Hollerbach, der sehr viel Wert auf Zweikämpfe, auf defensive Balance, auf Kompaktheit legt, auch so in Dortmund auftreten wird, wie er zum Beispiel auch in Leipzig aufgetreten ist, Räume eng machen, versuchen Nadelstiche zu setzen, viele Zweikämpfe für einen Spielfluss unterbrechen. Und ich glaube, das sind so die Komponenten, die Marco Reus jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann, wenn er jetzt sein Comeback gibt, dass er gleich wieder einen auf die Socken kriegt. Deswegen würde ich persönlich Reus auch an diesem Wochenende noch rausnehmen und danach wieder integrieren. Gleich das erste Spiel mit vielen, vielen Zweikämpfen, mit engen Räumen, das muss nicht unbedingt sein. Um auf die eingangs gestellte Frage einzugehen, ich denke schon, dass Dortmund das Heimspiel gegen Hamburg knapp gewinnen wird. Es ist einfach jetzt die Zeit, in der sich da alles stabilisieren muss, und Dortmund weiß das, und ich glaube auch, dass Dortmund trotz der Personalsituation mit dem Druck umzugehen weiß und ja, wie gesagt, ein HSV nicht aus dem Stadion schießen wird. Dafür sehe ich Dortmund nicht gut genug und HSV auch nicht anfällig genug im Moment, aber ich denke, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird.
Stabilisierung bei Dortmund hast du angesprochen, Steffen, die Stabilisierung beim HSV unter Hollerbach, aber in den ersten beiden Spielen zumindest in Teilen zu merken. Immerhin gab es ja mal Punkte.
Ganz genau, also wie Manu das gesagt hat, die Stabilität ist gerade defensiv vorhanden. Man ist längst nicht mehr so anfällig für leichte Kontersituationen des Gegners, sondern schafft es wirklich per gutem Zweikampfverhalten und engem Zentrum den Gegner meist weit weg vom 16er zu halten. Gegen Leipzig waren es 2 individuelle Fehler, die nach 15 Minuten zu Großchancen einluden, wobei man sagen muss, dass Leipzig zu ihrem Pech nur eine genutzt hat. Und danach hat man Leipzig wirklich defensiv absolut gut im Griff gehabt. Jetzt jüngst gegen Hannover nach dem Standard-Gegentor, ein Fernschuss-Gegentor, nach dem Abpraller, darf so eigentlich auch nicht passieren. Das sind Konzentrationsfehler, die leider Gottes einem Tabellen-17 einfach nicht passieren dürfen, aber dennoch regelmäßig passieren. Aber auch sonst hat man defensiv wirklich einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen, wie ich finde. Was allerdings gar nicht geht, ist das Offensivverhalten. Der Sturm ist derart harmlos. Die Chancen, wenn sie dann da sind, was ja weiß Gott nicht oft ist, aber wenn sie da sind, werden sie teilweise wirklich fahrlässig vergeben. Und einzig Philipp Kostic fungiert gerade so ein bisschen als Lebensversicherung mit jetzt 2 Toren in Serie. Bobby Wood kniet sich rein, kämpft für seine Minuten. Allerdings ist das, was bei rumkommt, wirklich nicht wirklich positiv hervorzuheben. Und Fiete Arp schlägt sich noch mit einem verschleppten Virus herum. Ob der aktuell auf Höchstform auflaufen kann, wage ich noch zu bezweifeln. Ich denke mal, dass er von der Bank kommen wird. Ob er dann eine Chance bekommt, was in den letzten beiden Spielen nicht der Fall war, werden wir dann mal sehen. Die Dortmunder Verteidigung ist ja auch immer für einen Ausrutscher gut. Aber den Hamburgern ist zu raten, die wenigen Chancen, die sie bekommen werden, dringend zu nutzen. Sonst kann das, wie Manu gesagt hat, ein knapper Dortmunder Heimsieg werden.
Aber du gehst davon aus, dass es ein Unentschieden wird?
Ich würde tatsächlich so in die Richtung gehen. Also für einen Auswärtssieg sehe ich die Dortmunder etwas zu stabil und die Hamburger schlichtweg zu ungefährlich. Und einen Punkt gewinnen würde ich so Stand jetzt auf jeden Fall unterschreiben.
Also Steffen glaubt an Remis, Manuel an einen Sieg der Dortmunder. Marius, an was glaubst du?
Ja, ich glaube auch, da schließe ich mich dem Manu an den Heimsieg der Dortmunder, ganz einfach aus dem Grund, dass die Offensive vom HSV viel zu ungefährlich ist, um auch den Dortmundern da richtig weh zu tun. Und möglicherweise können sie durch einen Standard ein Tor machen, aber auf andere Weise kann ich mir kaum vorstellen, selbst bei der schwachen Dortmunder Abwehr, das ist auch so für mich der wesentliche Unterschied zu jetzt beispielsweise einer anderen Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, wie die Bremer, die mögen auch auf der anderen Seite defensiv ihre Schwächen haben, sind aber dafür immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Diese Qualität sehe ich bei den Hamburgern zurzeit absolut nicht. Das war auch schon unter Gisto so lange das Problem und ist bis jetzt nicht behoben worden. Somit kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da am Samstag ein Punkt rausspringt für die Hamburger.
Also 2 glauben an Dortmund, einer hofft zumindest, dass der HSV einen Punkt holt. Vielleicht das 3. 1:1 in Serie unter Bernd Hollerbach. Wir werden es natürlich sehen. Samstag 15.30 Uhr der Anpfiff dann in Dortmund beim Spiel BVB gegen HSV. Und unsere 3. Frage an das europäische Fußballwochenende stellen wir gleich hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Es geht um Napoli und Lazio in der Serie A. Das gibt's gleich hier bei uns in der Sendung. Kurze Pause.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday zurück mit der 3. Frage an den europäischen Fußballspieltag zur Partie Napoli gegen Lazio. Napoli Tabellenführer in der Serie A, 60 Punkte eingefahren in dieser Saison, nur einmal verloren, 19 Mal insgesamt gewonnen und Lazio kommt jetzt also nach Süditalien, kommt mit 46 Punkten, also 14 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer und als Drittplatzierter, hat 5-mal verloren in dieser Saison, 14-mal gewonnen bei 4 Remis und vor allen Dingen zuletzt 2-mal in Folge verloren gegen Milan und dann auch zu Hause gegen Genoa. Wenn man jetzt da mal unsere Frage formuliert, verteidigt Napoli gegen ein sehr unangenehmes Lazio die Tabellenspitze? Manu, an dich die Frage, dann müsste man auch eigentlich sagen, sollten sie eigentlich schaffen.
Ja, die Form spricht auf jeden Fall für Neapel. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass Neapel in den letzten Wochen zwar gewonnen hat, aber nicht unglaublich souverän war. Da fehlt einfach tatsächlich so der ein oder andere Spieler, den man gerade in der Offensive nochmal nachlegen kann. Die Kaderbreite ist nicht optimal. Jetzt gegen Benevento haben sich auch kein Bein ausgerissen. Mertens ist zudem angeschlagen, der beste Spieler der Saison bei Neapel. Hat jetzt nur dosiert trainieren können. Da ist noch nicht ganz sicher, ob er gegen Lazio spielt. Und dann wird es schon schwierig, weil Milik ja auch noch verletzt ist, beziehungsweise der befindet sich gerade nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining. Da muss schon dann entweder der ganz junge Onas in der Offensive ran oder eben Zielinski, der eigentlich aus dem zentralen Mittelfeld kommt. Und da sieht man schon, wo die Probleme herkommen bei Neapel. Lazio zwar, wie du schon sagtest, zweimal verloren. Gegner ist relativ schwer einzuschätzen. Aber trotzdem haben sie gegen Favoriten sehr stark gespielt in dieser Saison schon, haben beispielsweise bei Juventus Turin zu Saisonbeginn gewonnen. Dementsprechend denke ich, dass sie durchaus auch in der Lage sind, in Neapel zumindest sehr unangenehm aufzutreten. Ich denke auch, dass man die Ausfälle von Milinkovic-Savic, der wahrscheinlich am Wochenende noch fehlen wird, dass man das auf jeden Fall kompensieren kann, auch wenn es im zentralen Mittelfeld jetzt von der individuellen Qualität und auch vom ganzen Skillset von Milinkovic-Savic jetzt keinen ähnlichen Spieler gibt. Ich denke, dass Lazio zwar auch schon die Europa League ein bisschen im Hinterkopf hat, aber sich auch für die Champions League qualifizieren möchte in der Liga. Vielleicht könnte Philippe Andersson ein sehr interessanter Mann werden, der jetzt nach seiner langen Verletzung in den letzten Wochen wieder integriert wurde und auch in Kurzeinsätzen schon Scorepunkte sammeln konnte. Also ich denke, dass die Qualität bei Lazio auf jeden Fall vorhanden ist, um in Neapel was mitzunehmen, dass Neapel aber im Normalfall stärker sein müsste und die Form der letzten Wochen einfach für Neapel spricht und einen knappen Heimsieg gibt.
Steffen, Napoli vor allen Dingen dann natürlich gefährlich, wenn sie den Ball haben, wenn sie spielen dürfen, wenn sie wirklich so nach Lust und Laune über den Platz laufen dürfen und das möglichst mit viel Tempo. Aber wenn man die entsprechend früh stört, dann kann es auch mal für die in die Hose gehen.
Ja, ganz genau. Lazio ist ja, wie Manu das schon gesagt hat, durchaus in der Lage, die Favoriten mal in Stolpern zu bringen. Und als unangenehmer Gegner hat man sich natürlich ein gewisses Standing erarbeiten können. Sarri wird mit seinen Jungs natürlich möglichst den ansehnlichen Spielstil fortführen. Ob das mit Mertens sein wird, ohne Mertens sein wird, darf man gespannt sein, gerade auf die Variante ohne Mertens. Darf sich ein Fußballfreund auf jeden Fall freuen, dass einfach spannend sein wird, wie die Mannschaft damit umgehen würde. Lazio als solches kann sich natürlich hier ein weiteres Mal zeigen, weiter nach oben schielen, sollten sie hier einen Punkt mitnehmen, und ich denke, dass dafür sind sie absolut in der Lage. Dazu ist der Spielstil gerade gegen die Favoriten auch ausgelegt.
Marius, was glaubst du, wie es ausgeht am Wochenende?
Ja, ich denke, dass der Ausfall von Milinkovic-Savic Lazio immer noch schwer trifft. Schon am Montag bei der Heimniederlage wurde der Serbe schmerzlich vermisst mit 7 Toren und vielen Begehrlichkeiten. Ein sehr interessanter Mann, der sich vor allem in dieser Saison ja sehr hervorgetan hat bei Lazio, die auch, finde ich, ein bisschen über ihren Möglichkeiten in der Vorrunde gespielt haben. Es ist schon verwunderlich, dass Lazio selbst nach 2 Niederlagen in Folge bei dem engen Rennen mit Inter und dem AS Rom, die zuletzt auch ein wenig schwächelten, trotzdem immer noch auf Platz 3 stehen kann. Aber die momentane Form lässt mich nicht wirklich an einen Sieg in Neapel glauben. Neapel ist dafür auch in diesem Jahr zu souverän. Und es ist generell auch mal wieder schön zu sehen, dass das Rennen um die Meisterschaft in der Serie A auch im Februar noch offen ist. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so der Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass Neapel schafft, noch ein bisschen länger offener zu gestalten, auch wenn Juventus gerade in den letzten Wochen in der Form unglaublich zugelegt hat. Aber zumindest ein Formeinbruch wird am Wochenende noch nicht zu erwarten sein, und Neapel sollte sich schon durchsetzen.
Also sind wir gespannt, wie es ausgeht. Juventus übrigens am Freitag zu Gast bei der Fiorentina, und die müssen dann entsprechend vorlegen. Und dann kann man ja mal gucken, ob es zur Wachablösung an diesem Wochenende in der Serie A dann reichen wird. Vierte Frage jetzt gleich bei uns hier bei 90 Plus und R Matchday: Real Madrid gegen Real Sociedad. Und alle wissen, Real Madrid in dieser Saison einfach konstant auf eher mäßigem Niveau. Ob so bleibt, fragen wir uns gleich hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Frage Nummer 4 an das europäische Fußballwochenende, an die Top-Liga in Spanien. Wir schauen auf das Duell zwischen Real Madrid und Real Sociedad, das am Samstag um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Real Madrid Vierter in der Tabelle mit 39 Punkten. Und wenn man den Abstand auf den FC Barcelona sich da anschaut, dann sind das 19 Punkte. Allerdings muss man auch sagen, Real hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Ein Nachholspiel muss noch ausgetragen werden. Und dann würde man zumindest die gleiche Anzahl an Spielen haben. Aber selbst dann ist der Vorsprung, wenn man da von einem Sieg der Madrilenen mal ausgeht, der Vorsprung von Barcelona einfach erdrückend. Und eben für Real, ja, wenn man die Fans da fragt, auch extrem peinlich. Jetzt geht's also gegen Real Sociedad. Die sind momentan 14. in der Tabelle, haben am letzten Wochenende immerhin mal wieder einen Sieg feiern können nach 4 Niederlagen zuvor. Und jetzt hatte Real ja auch gegen Levante nur 2-2 gespielt. Zuletzt fragen wir uns mal, Marius, gibt es den nächsten Patzer für Real?
Schwer zu sagen, aber das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Sociedad ist grundsätzlich eine Mannschaft, die immer eine große Mannschaft ärgern kann, wie es über Jahre jetzt daheim gezeigt wurde. Ich glaube, der FC Barcelona hat jetzt 6-7 Jahre gebraucht, um mal wieder ein Spiel dort zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist das Spiel am Samstag auswärts. Ja, Real konnte leider nicht aus Sicht der Fans der Königlichen auf den beiden Kantersiegen, die in der Liga gefeiert wurden, aufbauen. Das peinliche Unentschieden in Levante hat jetzt so diesen kleinen Mini-Aufschwung schon wieder zunichte gemacht. Auch daheim hat man sich dieses Jahr nicht unbedingt souverän präsentiert. Hat bereits 3 Heimniederlagen gesammelt. So wie ich mich erinnere, hat man in der ganzen letzten Saison keine einzige Heimniederlage in der Liga gesammelt. Ja, Sociedad, muss man auch sagen, ist in diesem Jahr zumindest ergebnistechnisch schwach, nur auf Platz 14. Dass die Mannschaft aber eigentlich da nicht hingehört, zeigt, finde ich, ein Torverhältnis von 41 zu 40 Toren. Also selten von einem 14 Platzierten gehört, der ein positives Torverhältnis hat. Ja, aber 2018 hat Sociedad bisher nur einen Sieg aus 5 Partien geholt. Das war zwar letztes Wochenende, aber das war auch nur gegen Deportivo La Coruña. Die stecken auch unten drin, obwohl dieses 5-0 sicher Selbstvertrauen geben wird, aber jetzt einfach aus der Ferne auf dieses Duell geblickt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Real erneut patzen wird am Samstag.
Steffen, kannst du dir was anderes vorstellen?
Ich finde ehrlich gesagt, es ist aktuell kaum ein Spiel so schwer vorauszusagen wie von Real Madrid. Das ist ja wirklich, mal geht man wirklich fest davon aus, wie zum Beispiel gegen Valencia, dass sie ins Straucheln kommen, dass da ein Punktverlust durchaus möglich ist und dann gewinnen sie 4-1, was zwar in der Höhe vielleicht etwas zu hoch war, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Ausrufezeichen in der Tabellenkonstellation. Und dann spielt man gegen Levante in 2-2 unentschieden. Das ist schon verwunderlich. Also sie sind herrlich konstant unkonstant aktuell in der Liga. Und dazu haben sie sich wohl jetzt oder hat sie dann sich wohl eine weitere Baustelle eingebaut mit der Auswechslung von Cristiano Ronaldo bei einem Spielstand von 2-1, knapp 8 Minuten vor Schluss gegen Levante. Ohne Handshake, ohne Blickkontakt setzte sich der Portugiese auf die Bank und zeigte den Kameramännern doch bitte, sie sollen sich auf das Spiel konzentrieren und nicht auf seine Auswechslung, da er dann doch sehr oft sehr lange eingeblendet worden ist. Und das passt einfach gut in das Bild von Real Madrid diese Saison. Es läuft wirklich gar nichts, wie man es eigentlich eingeplant hat. Und dementsprechend zu deiner Frage, ob sie patzen werden, ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, dass sie keinen ansehnlichen, aber dennoch einen erfolgreichen Fußballabend bestreiten werden und werden ja so in Höhe, um mal Zahlen zu nennen, vielleicht mit einem 2-0, 3-1 als Sieger vom Platz gehen.
Also werden wir natürlich beobachten. Manu, vielleicht deine Einschätzung nochmal zum Streit zwischen Ronaldo und Zidane. Zidane eigentlich ja jemand, der von seinem Standing, das er sich als Fußballer erarbeitet hat und das er sich auch als Trainer erarbeitet hat, denn seine Pokalsammlung, die ist ja wirklich einzigartig in der kurzen Zeit, die er Cheftrainer bei Real ist. Hat er sich da jetzt wirklich eine Baustelle geschaffen, die er dann auch nur schwer kontrollieren kann? Wenn Ronaldo einmal beleidigt ist, das ist schwierig, den wieder auf die rechte Bahn zu kriegen.
Ja, das ist aber bei vielen großen Spielern so, dass sie schnell beleidigt sind, gerade wenn sie ausgewechselt werden. Also ich denke, das ist nichts, was man nicht intern klären könnte. Also ich glaube nicht, dass das jetzt dieser Einzelfall jetzt größere Auswirkungen hat. Also da müsste schon noch mehr vorfallen in den nächsten Wochen, denke ich.
Also hoffen wir mal für Real, dass da jetzt nicht der große Flächenbrand losbricht. Was glaubst du denn, wie es ausgeht am Wochenende?
Ich denke auch, dass Real Madrid knapp gewinnen wird, aber drauf wetten würde ich jetzt nicht.
Das würde ich bei Real in dieser Saison auch tatsächlich nicht. Das kann in beide Richtungen ausschlagen, je nachdem, wie sie sich denn mal wieder zu Hause präsentieren. Und ihr hattet ja schon gesagt, die Bilanz zu Hause im Estadio Santiago Bernabeu nicht besonders stark in dieser Saison. Wir blicken nochmal zurück in die Premier League, denn da findet am Sonntag um 15.15 Uhr auch noch ein interessantes Duell statt, nämlich Newcastle United gegen Manchester United. Und das ist unser fünftes Spiel, auf das wir vorausblicken beim Topspiel-Voraussagungs-Podcast hier von meinsportradio.de, 90plus und Matchday. 5 Fragen und 3 gewagte Prognosen an das europäische Fußballwochenende.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen auf. Das fünfte Spiel auf Newcastle United gegen Manchester United findet am Sonntag um 15.15 Uhr seinen Startpunkt mit dem Anpfiff im Stadion von Newcastle. Und Newcastle United momentan 16. in der Tabelle. 25 Punkte bisher erst gesammelt, zuletzt nach einer Niederlage wieder 2 Remis geholt, also zumindest da so ein bisschen ergebnistechnisch sich konsolidiert. Und Manchester United, die hatten ja jetzt auch am Wochenende wieder gewonnen, hatten Huddersfield mit 2-0 geschlagen, nachdem sie ja zuvor Tottenham unterlegen waren, aber sie sind immer noch Zweiter in der Tabelle, haben 5 Punkte Vorsprung auf den Dritten, auf Liverpool, und hängen natürlich Manchester City deutlich hinten dran mit 13 Punkten Abstand auf den Lokalrivalen. Die Frage, Marius, die sich bei diesem Spiel jetzt stellt, Rafa Benitez, der Trainer von Newcastle, kann er den Favoriten aus Manchester ärgern? Denn von der Papierform her sind Pep und sind José Mourinho und seine United-Spieler natürlich ganz klar favorisiert.
Ja, das ist ein ganz besonderes Duell da am Sonntag. Beide Vereine verbindet auch wegen der räumlichen Nähe. Beide Vereine sind ja in Nordengland gelegen. Und eine gewisse Rivalität resultiert auch aus einigen Vorkommnissen in den 1990er Jahren, bevor Arsene Wenger quasi der große Rivale von Manchester United und das Alex Ferguson wurde, war so ein bisschen Newcastle United daran, in diese Rolle des Dauerrivalen zu schlüpfen. Tätigten damals auch mit Alan Shearer zu diesem Zeitpunkt den teuersten Transfer der Welt. In einer Saison war man sogar kurz darauf, die Meisterschaft zu gewinnen, ließ dann aber nach ein paar Mindgames von Ferguson und Ausraster von Trainer Kevin Keegan in der Pressekonferenz dann noch viele Punkte liegen und verspiele noch die Meisterschaft. Das jagt die Anhänger von Newcastle ein wenig bis heute. Seitdem ist aber die Schere beider Vereine weiter auseinandergegangen. United viele Meisterschaften seitdem gefeiert, Newcastle vor allem einige Abstiege. Ja, jetzt als Aufsteiger ist Newcastle eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, hat aber seit dem Oktober wirklich furchtbar die Form verloren. Seit dem 21.10. hat man in den nächsten 17 Spielen wirklich genau 2 Siege gefeiert, hat noch einen Punkt Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Newcastle hat vor allem das Problem, was die Torausbeute angeht. Die Offensive ist eine der schwächsten in der Liga. Man hat jetzt im Winter sich mit Islam Slimani und mit Kennedy verstärkt. Der Kennedy ein Mann für die Außen. Slimani soll vor allem die schwache Sturmmitte verstärken. Ob jetzt trotzdem Newcastle es wieder schafft, seine Leistungen zu stabilisieren, eher fraglich. Die letzten Wochen waren zwar meinetwegen wenig besser, aber generell ist da trotzdem, finde ich, in nächster Zeit nichts zu erwarten. Dazu kommen auch die Übernahmeverhandlungen. Mike Ashley will anscheinend den Verein verkaufen und auch das scheint sich auf die Mannschaft niederzuschlagen. Es ist momentan wirklich sehr, 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 sehr viel im Argen in Newcastle und deswegen kommt vielleicht Manchester United, die zwar bei Tottenham ein furchtbar schwaches Spiel gezeigt haben, aber ansonsten relativ konstant sind, zum genau falschen Zeitpunkt.
Also Manu, eher so nach dem Motto, sie haben keine Chance und die müssen sie eigentlich nutzen, weil eigentlich braucht Newcastle da unten ja jeden Punkt.
Absolut. Ich denke auch, dass da wirklich nicht viel geht. Aber United braucht nur mal einen schlechteren Tag erwischen und bei Newcastle geht, warum auch immer, der erste Schuss gleich rein. Und schon wird das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also ich denke, dass United jetzt auch im Hinblick darauf, dass jetzt die interessanten Wochen mit der Champions League anstehen, nicht ja so viel Kräfte lassen wollen und vielleicht ein bisschen lockerer rangehen an die ganze Geschichte, auch wenn United zwar noch im Champions League Kampf ist, aber sie haben eine wirklich sehr gute Position, haben sie jetzt auch einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Es könnte irgendwie, also wie das häufig so ist, wenn ein kleines Team gegen ein großes spielt. Es muss viel zusammenkommen, aber ein Patzer ist auf gar keinen Fall auszuschließen.
Allerdings, wenn man auf die Heimtabelle guckt, Steffen, Newcastle 20. Man hat erst gerade 13 Punkte in 13 Spielen geholt.
Ja, das zeigt natürlich, woran es auch so ein bisschen hapert. Gerade die Heimspiele musst du ja eigentlich für dich entscheiden, gerade als Aufsteiger, wenn du um Klassenerhalt kämpfst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es in der Regel halt schwierig. Und so ist nun mal die Tabellenkonstellation. Als Tabellen-16. nur ein Punkt vor Platz 19, wie bereits angesprochen, muss man irgendwo diesen Negativtrend der Heimtabelle jetzt mal ja ausmerzen und anfangen zu punkten. Ob das gegen Manchester United der Fall sein wird, wage ich dennoch ein bisschen zu bezweifeln, einfach aus den Gründen, die Marius genannt hat. Und ich gehe auch davon aus, dass Manchester United hier als Sieger vom Platz gehen wird.
Also dreimal Manchester als Sieger.
Kann man so habe ich das jetzt auch alles verstanden.
Ja, würde ich auch sagen. Ja,
kein Einspruch, dann lassen wir es einfach mal so stehen, werden es natürlich überprüfen. Sonntag 15:15 der Anpfiff dann in Newcastle. Und wir haben hier gleich bei 90 Plus und Air Matchday noch die drei gewagten Prognosen zu stellen, beziehungsweise eine wurde ja schon gestellt, aber die können wir gleich auch noch mal kurz mit zusammenfassen, gleich nach einer kurzen Pause.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Steffen Kronwald von 90 Plus, Manuel Behlert von 90 Plus und Marius Merck von 90 Plus und Malte Asmus von meinsportradio.de hier. Und wir schauen jetzt auf die gewagten drei Prognosen an das Fußballwochenende in Europa. Die eine Prognose, die haben wir eben schon beim Spiel von oder bei der Vorausschau auf das Spiel Tottenham Arsenal ja schon besprochen. Da hatte Marius sich ja festgelegt, Arsenal punktet mindestens bei Tottenham.
Ja, genau. Diese Meinung vertrete ich auch jetzt noch 40 Minuten später. Also Arsenal hat letztes Wochenende einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen, dass ich nenne es jetzt mal das neue Arsenal mit Mkhitaryan und Aubameyang gegen einen dankbaren Auftaktgegner Everton, sich gleich viel Selbstvertrauen geholt. Mkhitaryan mit 3 Torvorlagen, Aubameyang mit einem Premierentor, das zwar meilenweit abseits war, geschenkt. In der Statistik ist es, darauf kommt es an. Und ich denke, dass der Abwehrverbund und die ganze Mannschaft mit Euphorie zu Tottenham kommen und dort auf jeden Fall punkten werden, möglicherweise sogar gewinnen werden.
Also, und ihr anderen konntet euch dem Ganzen ja durchaus anschließen. Dann kommen wir mal zur zweiten Prognose und in eine Liga, die wir heute noch nicht gestreift haben, die Ligue 1, nämlich in Frankreich. Und Manu, da stellst du die Prognose auf, Marseille verliert den Boden oder an Boden im Champions-League-Kampf und am Freitag auch das Spiel bei Saint-Étienne.
Genau, Marseille hat sich ja jetzt in eine gute Position bewegt und steht jetzt auf Platz 2. Hat auch letzte Woche einen Kantersieg mit 6-3 gegen Metz gefeiert, weiß ich bis heute noch nicht, was da los war auf dem Platz. 9 Tore in einem Ligaspiel ist jetzt nicht üblich. Das hat Marseille dann auch gleich zum Anlass genommen, um im Pokal auch nochmal 9 Tore zu schießen. Da haben sie weg gegen unterklassigen Gegner 19-0 gewonnen. Sind also sehr gut in Form, haben sehr viel Schwung. Aber Saint-Étienne ist für mich, finde ich, prädestiniert dafür, um für eine Überraschung zu sorgen. Die Neuzugänge im Winter wie Subotic und Tepp, Debuchy, Jan Wieler, der sehr viel Stabilität im defensiven Mittelfeld bringt, haben für eine kleine Euphorie gesorgt. Die haben jetzt auch die letzten beiden Spiele gewonnen. Sind traditionell eigentlich relativ heimstark, haben das jetzt in dieser Saison gerade am Anfang nicht zeigen können. Aber jetzt gerade durch die Stabilisierung, durch die Neuzugänge, durch die neuen Impulse ist da wirklich eine Einheit schon sehr, sehr schnell zusammengewachsen. Marseille hat natürlich die Chance, die große Chance vorzulegen, am Freitagabend schon gleich sich ein bisschen abzusetzen von Lyon und Monaco, die im Vergleich eher Pflichtaufgaben zu erledigen haben. Und irgendwie passt genau das. Also du fährst als Favorit mit 15 Toren aus 2 Spielen nach Saint-Étienne und dann kannst du vorlegen und die anderen unter Druck setzen und genau dann geht's in die Hose.
Also so weit zur Ligue 1 in Frankreich und der Prognose zum Duell zwischen Marseille und Saint-Étienne von Manuel Behlert von 90+. Und eine Prognose haben wir noch zu stellen und die dreht sich um die Bundesliga an diesem 22. Spieltag. Und Steffen, du stellst da eine sehr gewagte Prognose auf. Da hattest du ja vorhin auch schon gesagt, dass der HSV möglicherweise gegen Dortmund sogar einen Punkt holt, vielleicht wieder 1-1 spielt. Du sagst, nach dem 22. Spieltag wird kein Ruhrpott-Club mehr auf einem Champions-League-Platz stehen.
Ganz genau, dafür braucht es einige Rechenspielchen. Ich hoffe, meine ehemalige Mathelehrerin hört noch zu. Dann kann ich auch zeigen, dass ich doch rechnen kann. Und zwar gehe ich davon aus, dass der BVB, wie vorhin angekratzt, es nicht schafft, gegen den HSV zu gewinnen. Das heißt, maximal einen Punkt holt. Und zeitgleich gewinnen die Bayern daheim gegen Schalke 04, was ja auch so per se nicht allzu unwahrscheinlich ist. Nutznießer dieser beiden Punktverluste der Ruhrpott-Clubs wird Eintracht Frankfurt sein, die zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht Köln spielt. Und die Frankfurter sind ja eigentlich als Auswärtsmannschaft bekannt, haben zuletzt aber auch daheim eine souveräne Leistung gezeigt und mit ihrem Fußball kommt ihnen Köln auch entgegen, die dann doch ist auch wagen, offensiver zu spielen, wenn eine Mannschaft wirklich kompakt hinten drin steht. Und die Frankfurter sind im Konterfußball natürlich schon eine kleine Macht in der Bundesliga. Da sind sie wirklich gefährlich wie kaum eine andere Mannschaft aktuell. Und somit würden die Frankfurter dann mit einem Sieg auf Platz 4 springen. Und da Augsburg nicht gegen Leipzig gewinnt und Leverkusen gegen Berlin punktet, schafft es Dortmund auch mit einem Unentschieden nicht Platz 4 zu verteidigen. Und dementsprechend gehe ich summa summarum davon aus, dass Dortmund am Ende des 22. Spieltags auf Platz 5 und Schalke auf Platz 6 liegen wird. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen.
So weit konnten wir folgen, also ich zumindest. Wie geht's euch beiden? Und könnt ihr mit diesem Rechenexempel was anfangen? Manuel vielleicht.
Ja, ich habe versucht, dem Ganzen folgen zu können. Es kann schon passieren, also die Bundesliga ist ja diese Saison nahezu absurd zu tippen und vorherzusagen. Deswegen will ich mich dabei bei der Prognose überhaupt nicht dagegen sträuben. Es ist durchaus möglich, aber wie gesagt, ich rechne, da ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich mit dem Dortmund-Sieg rechne, glaube ich, dass zumindest einer dieser Ruhrpott-Clubs da oben bleiben wird. Da Schalke rechne ich natürlich mit einem Sieg der Bayern dementsprechend. Könnte Schalke tatsächlich da oben rausrutschen, aber Dortmund bleibt meiner Meinung nach drin.
Marius, du hattest dich ja vorhin auch festgelegt, dass Dortmund gegen den HSV gewinnen wird. Also siehst du es auch in dem Fall wie Manuel oder glaubst du, dass Schalke sich da gegen Bayern durchaus was ausrechnen kann?
Nein, weder noch. Also die Rechnung von Steffen geht bei mir nicht ganz auf, einfach weil ich glaube, dass Dortmund gegen den HSV keine Punkte liegen lässt. Und die Schalker werden wohl die Punkte in München lassen, aber allein schon wegen dem Dortmund-Tipp ist es ja auch bei mir so, dass zumindest ein Ruhrpott-Club noch auf den Champions-League-Plätzen nach dem Wochenende stehen wird. Die anderen Sachen, also dass Frankfurt gegen Köln gewinnen kann daheim, da stimme ich Steffen soweit zu. Und die anderen, also und Leverkusen sollte auch gegen Berlin punkten. Die anderen Sachen kann ich schon weitestgehend so unterschreiben, aber unsere Meinung geht eben bei dem Dortmund-Spiel auseinander.
Also nicht alle Ruhrpott-Clubs fallen von den Champions-League-Plätzen. Da ist sich zumindest das Gros der 90-plus-on-air-Kollegen hier einig. Wir werden es natürlich auch überprüfen, am Wochenende schauen können, Bundesliga und die anderen europäischen Top-Ligen verfolgen. Es gibt ja zum Glück die Möglichkeit, alles live zu sehen. Und wir werden da sicherlich ausgiebig wieder von Gebrauch machen und uns in der nächsten Woche, am nächsten Donnerstag, hier bei 90-plus-on-air Matchday dann wiederhören und dann weitere 5 Fragen und gewagte Prognosen, 3 an der Zahl nämlich, dann an das nächste Fußballwochenende stellen. Das war's für heute hier auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich bei den Kollegen Manu, Marius und Steffen von 90+ und verweise euch noch auf unsere Olympia-Berichterstattung in den nächsten 2 Wochen hier auf meinsportradio.de. Winter Games, so heißt unser Olympia-Podcast und der hält euch in Sachen Pyeongchang 2018 laufend auf dem Laufenden.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.